Hallo, das ist 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kelea. Du hast 1000 Fragen rund um die Schwangerschaft, aber wenig Zeit zu lesen, oder du bekommst unzählige ungebetene Tipps, aber weißt nicht, was für dich passend ist, dann bist du hier genau richtig. Wir wollen, dass du deine Schwangerschaft entspannt und sorglos genießen kannst und du zuversichtlich auf die Geburt blickst. Mein Name ist Sarah Mückenburg. Ich bin Mitgründerin von der Kelea Schwangerschafts-App und zweifache Mama. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewählten Experten über die wichtigsten Themen in der Schwangerschaft. Diese Folge hat einen aktuellen Anlass, nämlich die alljährlich stattfindende Roses Revolution. Nächste Woche wieder am 25. November. Und es geht um das Thema Gewalt unter der Geburt. Achtung, Triggerwarnung. Für wen das jetzt nichts ist, gerne ausschalten. Hört euch eine andere Folge an. Die Roses Revolution ist eine Aktion, bei der Frauen, die unter der Geburt ihres Kindes Gewalt erfahren haben, an diesem Tag eine Rose an dem Ort ablegen und das eben sichtbar machen wollen. Davon werden Fotos gemacht, die werden auch auf Social Media geteilt und einige teilen eben auch ihre Geschichte. Über dieses Projekt und über Gewalt in der Geburtshilfe spreche ich heute mit Diplompsychologin Claudia Watzel. Herzlich willkommen, liebe Claudia.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du dein Wissen mit uns teilst und ich weiß es sehr zu schätzen, denn deine Tochter ist gerade mit Fieber zu Hause.
Ja, es ist mir eine Herzensangelegenheit tatsächlich.
Du bist Diplompsychologin, Expertin und Aktivistin für Frauenrechte rund um die Schwangerschaft und Geburt, Mitgründerin des Vereins Schwere Geburt und Mitglied im Netzwerk der Elterninitiativen für Geburtskultur und im Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e.V. Du engagierst dich sehr für Frauen, die traumatisierende und schädigende Erinnerungen in der Schwangerschaft, bei der Geburt und zu Beginn der Mutterschaft erleben mussten. Ja, also nächste Woche, am 25. November, findet ja wie gesagt die Aktion zur Roses Revolution statt. Und viele Frauen werden Rosen und Briefe niederlegen, um auf ihre Gewalterfahrung aufmerksam zu machen. Wie kam es denn eigentlich zu dieser Idee, so eine rosafarbene Rose an den Ort zu legen, wo die Frauen das erfahren haben?
Die Roses Revolution gibt es seit 2013 hier in Deutschland. Die ersten Rosen tauchten auf 2011 und zwar im Zusammenhang noch gar nicht mit Rosen vor Kreissälen, sondern mit Karikaturen, die in einem Fachjournal für Gynäkologen, Geburtshelfer veröffentlicht wurden, wo sich in den Karikaturen über die Patientin lustig gemacht wurde. Und dann haben Frauen gesagt, das geht so nicht, das können wir uns also, wir wollen respektiert werden, unsere Körper sollen respektiert werden. Und dann ist die Idee entstanden, eben mit rosa Rosen dagegen zu protestieren. Das war die Idee von Jesusa Rikoy. Die ist eine Aktivistin für Frauenrechte, immer noch aktiv. Zusätzlich zu diesen Rosen, oder ich glaube, diese Idee der Rosen hatte was damit zu tun. Es gibt ja den Slogan auch, name it, each woman is a rose. Also benenne das eine Rose als ein Symbol für Schönheit und auch egal, also jeder Frauenkörper ist ein schöner Körper und auch wenn ihr euch über ihn lustig macht oder ihr ihn zerstört oder ihr ihn angreift und nicht respektiert, könnt ihr die Schönheit nicht kaputt machen.
Und das mit diesen Karikaturen, war das denn in Deutschland oder wo ist das zum ersten Mal aufgetreten?
Nee, das war nicht in Deutschland, das war ein spanischsprachiges Journal, wo das passiert ist und es ist dann über eine internationale Konferenz von Human Rights and Childbirth, die 2013 war, in verschiedene europäische Länder weiter übernommen worden als Idee. Also zuerst gab es quasi diese Karikaturen, dann gab es einen Aufruhr oder einen Protest von einigen Frauen dagegen und dann gab es Frauen, die gesagt haben, Moment mal, das war nicht nur sind nicht nur Karikaturen, das ist uns passiert oder so etwas ist uns Vergleichbares ist uns passiert. Wir haben Gewalt unter der Geburt erlebt und die haben im Protest daran oder im Protest dagegen Rosen niedergelegt vor Kliniken, vor Kreissälen. Von dieser Idee ist dann berichtet worden auf dieser Konferenz Human Rights in Childbirth und dann gab es Aktivistinnen aus verschiedenen Ländern, die gesagt haben, das passiert bei uns auch. Wir nehmen das mit. Wir wollen, dass Frauen auch bei uns eine Stimme bekommen, dass das in die Öffentlichkeit kommt als Thema. Und insofern seit 2013 ist es auch in Deutschland präsent. Das läuft ja viel über Social Media. Also das eine ist das Ablegen der Rose. Aber was dann passiert ist, dass das wird fotografiert und über Social Media geteilt. Über Facebook vor allem war das die ersten Jahre, wo Frauen, also die Rose, gehen zu einer Klinik, liegen dort vor die Kreißsaaltür, die Rose, machen ein Foto, schicken das an die Seite, dann wird es veröffentlicht und es wurden halt von Jahr zu Jahr immer mehr. Und einige Frauen schreiben noch Geburtsberichte dazu, die dann eben auch an.
Und so ist es dann zu dem Namen Roses Revolution gekommen.
Genau. Und 2019 waren über 30 Länder beteiligt daran schon. Und das Zentrale ist, glaube ich, für die Frauen, die das tun, auch ein Heraustreten aus der Sprachlosigkeit. Ja, es ist ja vieles, wofür es erstmal so keine Worte gibt oder so. Und das eine ist, dass sie selber etwas aktiv tun können dass es sichtbar wird, ohne dass sie vielleicht schon konkret sagen müssen, was passiert ist, was genau war. Ja, das ist oft ja ein Prozess, bis Frauen das dann tun.
Aber wie kann es denn eigentlich zu Gewalt bei der Geburt kommen und wer übt die überhaupt aus? Hast du da Beispiele?
Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass es wenig darum geht, also wenn eine Frau sagt, war die Geburt positiv oder gut, das hat weniger was mit Dauer, Schwierigkeitsgrad, Art der Geburt zusammen, als mehr mit dem Gefühl, sie können den Prozess selber kontrollieren, können aktiv daran teilnehmen, sie sind gut versorgt worden von den Professionellen, also von Hebammen, Ärzten, Krankenschwestern. Und negative Erinnerungen wiederum hängen mit dem Gefühl zusammen, die Kontrolle verloren zu haben und respektlos behandelt worden zu sein. Also das ist in der Forschungslage relativ eindeutig.
Also das ist nicht unbedingt körperliche Gewalt.
Nein. Du hast ja gefragt, wie kommt es überhaupt dazu? Und ich finde wichtig, den Spannungsbogen tatsächlich schon anzusetzen in der Schwangerschaft, weil ich glaube, dass es kumuliert unter der Geburt, hat häufig was damit zu tun, dass schon beginnt in der Schwangerschaft und der Begleitung Frauen ihre Rechte abgesprochen werden oder auch abgesprochen werden, zu wissen, was gut für sie ist. Ja, also es ist ja die Schwangerschaftsvorsorge, muss man ja sagen, ist bei uns sehr, sehr ärztlich dominiert. Das ist dann häufig so, sie können aber nicht, sie dürfen aber nicht. Ich schaue mal, ob es dem Kind gut geht. Ich Experte, Arzt, Ärztin, weiß, was richtig falsch ist. Ich finde das insofern wichtig, weil eigentlich Schwangerschaft ist ja es ist keine Krankheit im Normalfall. Das ist ja, was man von Hebammenseite häufig hört, ja eigentlich Schwangerschaftsvorsorge können auch Hebammen gut machen, bis auf das, also wir wissen, wann wir das Pathologische abgeben müssen, wann wir die ärztliche Unterstützung brauchen, aber eine physiologische Schwangerschaft kann ich als Hebamme gut betreuen. Ich habe einen salutogenetischen Blick darauf, was passiert und so weiter. Wenn jetzt also eine Frau oder zu einer Schwangerschaft gehört ganz normal auch eine bestimmte Angst von Frauen. Es ist etwas Unbekanntes, sie wissen nicht, wo es hingeht, der Körper verändert sich. Es gibt ganz viele Fantasien bezogen auf das ungeborene Kind. Es gibt Fragen, kann ich eine gute Mutter sein und so weiter. Das ist alles durchaus etwas Ängstigendes und es ist normal, ne? Es ist nicht pathologisch. Was ganz schnell passiert, dass das pathologisiert wird auch oder aber auch genutzt wird und dass, wenn eine Frau mit Angst kommt, ist dann mit dem Kind alles in Ordnung? Ich schaue, ob alles in Ordnung ist. Und man könnte ja auch sagen, wissen Sie, das ist total normal, dass Sie sich das fragen. Aber warum sollte etwas nicht in Ordnung sein?
Also die Herangehensweise eigentlich.
Die Herangehensweise. Ne? Und eine Schwangere, die in der Schwangerschaft gelernt hat, dass sie selber eigentlich die Expertin dafür ist, was passiert, wird anders in die Geburt hineingehen als eine, die ganze Zeit gehört hat, ich als Experte kann sagen, ist es gut, nicht gut, was auch immer.
Das klingt für mich jetzt ein bisschen so, als ob eher so die medizinische Betreuung durch die Gynäkologen, Gynäkologinnen dann eher die Gefahr darstellt, dass die Frau sich da übergriffig behandelt fühlt.
Jein, nicht per se, aber es ermöglicht es. Also wir wissen zum Beispiel, es gab vor einigen Jahren großen Eklat, wo sich Ärzte geweigert haben, zum Beispiel eine wechselnde Vorsorge mit der Hebamme durchzuführen. Gesagt haben, wenn sie das wollen, dann behandle ich sie nicht weiter. Ne, das war ein Fragenrecht darauf, das ist bis hoch eskaliert worden. Es gab da eine Anfrage auch an die Bundesregierung, wie das so ist und so weiter. Aber das kriegen Frauen gesagt oder Frauen kriegen gesagt, wenn sie diese Untersuchung nicht wollen, dann betreue ich sie nicht weiter. Oder wenn sie, also Frauen, die sich unterschreiben lassen mussten, wenn sie eine Hausgeburt planen, dass die, dass der Arzt von jeglicher Verantwortung befreit ist oder so. Also so, wo einfach über die, ja, die Stellung, die der Arzt, die Ärztin hat, einfach Macht ausgeübt wird. Also ich glaube, das ist so eine klassische Macht-Ohnmacht-Geschichte. Und das geht im Zweifelsfall weiter. Ne? Ich habe jetzt bezogen jetzt auf die Ärzte, aber das können genauso Hebammen sein. Eine Hebamme, also selbstbestimmt, also idealerweise würde ja eine Frau sagen, ich brauche für meine Schwangerschaftsbetreuung das, also ich brauche die und die Experten und ich möchte, dass sie dabei sein. Und wenn jetzt aber die realen Bedingungen außen drumherum so sind, dass die Beteiligten sagen, ich mache das aber nicht mehr, wird die Frau unfrei. Ja, also es machen Hebammen genauso, die sagen, ich biete aber nur eine Beleggeburt an, wenn wir das gesamte Vorsorgepaket plus Wochenbettbetreuung machen.
Das ist natürlich auch eine Sache der Haftung, ne?
Man könnte genauso sagen, ich kann das ja dokumentieren, die Frau wollte das nicht. Ja, und es gibt, also eine Frau hat ja, also auch die, wenn wir uns die Mutterschaftsrichtlinien angucken zum Beispiel, die geben vor, wo eine Frau das Recht hat, dass die Krankenkasse Leistung bezahlt. Also das ist der Rahmen, was die Frauen vermittelt bekommen und hören ist, ich muss das machen. Ich sage nicht, dass also dass ärztliche Vorsorge per se falsch ist, dass Hebammenvorsorge per se falsch ist. Also ich glaube, dass eine Schwangere muss für sich den Weg finden, den sie braucht. Also das ist ja auch was, was ihr letztlich ermöglicht, zu gucken, was kann ich wann bekommen, was steht mir zu, woran muss ich denken, und dann kann die Frau die Informationen nehmen und entscheiden, was will sie davon.
Okay, kommen wir denn nochmal zurück zur Geburtshilfe. Was wären da denn so Beispiele für dich, wo es so eine Grenze überschritten wurde?
Danke für die Formulierung, weil es ist eigentlich, geht es nicht darum, was für mich, wo für mich eine Grenze überschritten ist, sondern wo die für die Frau die Grenze überschritten ist. Mhm. Also Gewalt in der Geburtshilfe ist Gewalt gegen Frauen. Und wie generell, wenn es um Gewalt geht, kann ich nicht von außen heranlegen, wo ist die Skala, da fängt es an, da hört es auf, sondern das ist diejenige, die betroffen ist, die sagt, hier ist meine Grenze überschritten worden und das ist Gewalt. Und es muss nicht gewollt worden sein von außen. Es geht nicht um Intention oder Vorsatz oder was auch immer. Das ist eine Frage, die muss man losgelöst davon beachten, sondern es geht darum, weil eine Frau sagt, hier war meine Grenze und ich bin in die Klinik gekommen und ich bin nicht mehr ernst genommen worden oder ich bin, so fängt es ja häufig an. Was ganz viele Frauen sagen, ist, dass sie in Interventionen hineingedrängt wurden oder in Entscheidungen mit dem Argument, sie wollen doch nicht ihrem Kind schaden. Das ist noch relativ freundlich formuliert, bis hin zu, wenn sie dem nicht zustimmt, stirbt ihr Kind.
Mhm. Ja, was ich sonst schon mal gehört habe, ist dieses, wenn das Kind halt nicht weiter nach unten rutscht, ne, dass sich da die Hebamme oder jemand auf den Bauch geworfen hat, damit das Kind weiter nach unten kommt. Es gibt ja solche Praktiken, ne, dass man das von außen manuell eben forciert, dass das Kind weiter nach unten kommt.
Ja, das Fristellern, ne? Ja.
Ja, und das wird eben von Frauen dann so wahrgenommen, wie da hat sich jemand auf meinen Bauch geworfen. Ne? Es ist halt, glaube ich, auch schwer abzugrenzen. Wie ist die Technik? Wie empfinde ich das jetzt in der Situation? Ne?
Nee, eigentlich ist das ganz einfach. Das darf niemand tun, ohne es vorher anzukündigen, was er macht. Das, also in dem Moment, wenn eine Frau sagt, da hat sich eine Hebamme oder ein Arzt einfach auf meinen Bauch geworfen, dann ist da schon was falsch gelaufen. Also man hat als Patient ja Rechte. Und das heißt, man hat das Recht, darüber aufgeklärt zu werden, über Informationen in einer Art und Weise, die man versteht als Patient, Patientin. Und man kann sagen, man will das oder man will das nicht. Was gibt's für Alternativen und so weiter. Das heißt, also wenn ich als Geburtshelferin meine, ich muss Christella, nur so kann ich dem Kind helfen, müsste ich Lege Artis sagen, wir haben jetzt hier ein Problem, das Kind muss irgendwie schnell nach draußen, die Herztöne fallen ab von mir aus, ja, keine Ahnung. Wir können jetzt das oder das oder das machen. Und dann hat die Frau als Patientin das Recht zu sagen, ich will A, B oder C mit Risiko von A, B oder C und Vorteil von A, B oder C.
Genau, dass man zumindest Alternativen hat.
Ja, und die gibt's ja immer. Ne? Also weil es ist ja nie, wenn ich A mache, habe ich sicher B oder umgekehrt. Sondern ich habe Leitlinien, ich habe auch meine Erfahrungen und ich schätze ein und will entsprechend handeln. Nichtsdestotrotz ist ja der Patient oder die Patientin in dem Moment, in diesem Fall diejenige, über deren Körper entschieden wird und die auch mit den Konsequenzen leben muss. Ja, es ist ja auch, wenn ich mich für eine bestimmte Operation entscheide, werde ich ja vorher auch aufgeklärt über die Risiken und Nebenwirkungen. Und dann entscheide ich mich, ich will die oder ich will die nicht. Und letztlich ist das auch nichts anderes bei einer Geburt.
Das ist nur die andere Situation, dass eben noch die Verantwortung für das ungeborene Leben besteht.
Genau, nicht und da wird es tatsächlich kompliziert, weil das ist auch, was die Ärzte immer sagen. Ich habe ja nicht nur den einen Patienten, Patientin, sondern ich habe ja irgendwie zwei. Und wie ist das denn dann? Und was muss ich dann beachten? Auch wenn ich den zweiten Patient, die zweite Patientin habe, gelten Patientenrechte? Und letztlich müsste man doch auch sagen, warum, also in dem Moment, wenn das Kind auf der Welt ist, sind ja auch die Eltern als Sorgeberechtigte diejenigen, die entscheiden über Maßnahmen, die am Kind vorgenommen werden oder nicht vorgenommen werden, über die Behandlung. Mhm. Ja, also da üben ja die Eltern quasi das Recht aus. Warum dürfen sie das unter der Geburt nicht? Also es ist jetzt schon die ganz große politische Frage, die wir hier jetzt beginnen zu diskutieren.
Ja,
ne? Aber
ja.
Wo ich dann ganz klar, also auch als Aktivistin für Frauenrechte sagen würde, natürlich hat die, also A, ist es der Körper der Frau und B, selbst wenn wir das losgelöst vom Körper der Frau betrachten, warum kann ich die Frau als diejenige, die dann die Sorge für das Kind trägt in dem Moment, wenn es auf der Welt ist, warum kann sie nicht auch diese Entscheidung schon unter der Geburt treffen?
Ja, jetzt, das ist ja so ein Beispiel, das sind ja ganz große Entscheidungen. Muss jetzt hier vielleicht ein Kaiserschnitt gemacht werden oder welche Maßnahmen sind jetzt hier in der Geburtshilfe nötig? Aber manchmal ist es ja auch sowas, was verbal gesagt wird. Ne? Ich habe ja sehr viele Jahre Prä- und Postnatal-Yoga unterrichtet und habe dann immer die Frauen vorher gesehen und nach der Geburt, die haben auch immer ihre Geburtsgeschichten erzählt und dann kam auch öfter sowas ein bisschen so, dass natürlich klar, auch wenn die Geburtshelfer dann schon viele Stunden dabei sind, viele Schichten auch hatten oder vielleicht zwei hintereinander, ich weiß es jetzt nicht, oder wechselnde Geburten parallel, dass man dann vielleicht auch nicht immer den allerbesten Ton gerade trifft und dass das eben auch als verletzend empfunden wurde, so nach dem Motto, jetzt stell dich nicht so an, jetzt muss das mal schneller passieren oder so, ne?
Naja, na, du hast gerade gesagt, dass das so empfunden wurde. Ich würde sagen, das ist tatsächlich, es ist nicht nur so empfunden, es ist tatsächlich verbale Gewalt, was dann passiert. Mhm. Also vielleicht auch als Parallele, in welchem anderen medizinischen Kontext würden wir uns als Patientinnen sagen lassen, stell dich nicht so an? Also würden wir uns das beim Zahnarzt sagen lassen? Würden wir uns das sagen lassen, wenn wir mit Fieber beim Arzt sind? Würden wir uns das sagen lassen, wenn wir nach einer Operation Schmerzen haben? Also würden wir irgendwann, gäbe es eine Situation, wo wir sagen, wenn uns ein, das Pflegepersonal oder ein Arzt das an den Kopf knallen würde, wäre das in Ordnung?
Mhm. Ja, ich glaube, es ist so eine extreme Stresssituation in dem Moment, ne? Also das wäre rechtfertigt gar nichts, aber das ist mein Erklärungsmodell, warum es manchmal zu einer Wortwahl kommt oder zu einem Ton vielleicht kommt, den sich da keiner wünschen möchte.
Natürlich. Und ich, also wo ich bei dir bin, zu sagen, ich denke nicht, dass das immer mit Vorsatz passiert und per se, um die Person zu schädigen, also die Gebärende zu schädigen. Ganz sicher nicht. Mhm. Und es ist gerade wenn ich so Fortbildung mit Geburtshelferinnen, Hebammen mache, dann ist oft die Frage, also dann kommt ganz schnell so eine Verteidigung zu sagen, ja, aber wir wollen doch nur das Beste für die Frau und wir wollen doch nur und wir sind auch gestresst und so. Mhm. Das stelle ich überhaupt nicht in Frage in dem Moment. Ne? Aber und ich sage auch immer, also idealerweise ist ein Geburtshelfer, eine Geburtshelferin feinfühlig. Das ist das, was die Gebärende braucht in dem Moment. Sie braucht Fachwissen, Expertise, aber sie braucht auch noch Feinfühligkeit. Wenn meine eigenen Grenzen nicht gut gewahrt sind als Professionelle, wenn ich keine Pausen machen kann, wenn ich zu viel Verantwortung habe, wenn ich zwischen mehreren Gebärenden hin und her laufe, dann steigt mein Stresspegel, dann kann ich einfach nicht mehr so feinfühlig sein, wie ich es wäre, wenn ich ausgeruht, ausgeschlafen, mit Verantwortung für nur eine Frau dort wäre.
Absolut.
Ja? So, und deshalb ist es so wichtig, dass die Bedingungen verbessert werden.
Wie viele Frauen betrifft das denn eigentlich, diese Gewalt unter der Geburt?
Es ist ganz schwierig, da konkrete Zahlen zu geben. Ist einfach schwierig, das auch zu erheben. Die Schätzung von Experten, zum Beispiel die Christina Mundlos, ist eine Soziologin, die das erste deutschsprachige Buch zum Thema Gewalt unter der Geburt geschrieben hat, die schätzt ungefähr 50%. Das ist eine Schätzung, der würde ich mich anschließen. Es gibt aktuell aus Bern eine Studie, die haben eine Online-Befragung gemacht von ungefähr 6.000 Gebärenden von 2018, 2019. Da berichtet jede vierte Frau über informelle Zwänge, so nennen sie das. Und informelle Zwänge wären halt das Maßnahmen, die gegen den selbstbestimmten Willen, gegen den selbstbestimmten Willen oder den Widerstand der Patientin durchgeführt werden. Wird unterschieden von formellen Zwängen, wo es so eine Rechtsgrundlage gibt, aber einfach, wo Frauen sich unter Druck gesetzt fühlen, quasi erpresst fühlen, sage ich mal in Anführungszeichen, gedrängt werden in Entscheidungen. Und das berührt auch so ein bisschen den Punkt von, was man häufig in der Geburtshilfe hat, so Interventionskaskaden, die passieren. Die Frau stimmt dem einen zu, also ist uninformiert, stimmt dem einen zu, dann passiert das nächste. Und eine Intervention zieht die nächste nach sich, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Und letztlich sagt die Frau, ich wollte das gar nicht, ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Und dann hatten wir den Notfall. Ne? Und der ist letztlich ein Klinikgemachter. Und das ist, was rückblickend Frauen, vielleicht nicht direkt im Anschluss, aber die kommen dann mit so einem diffusen Gefühl, irgendwas war nicht richtig. Und wo sie dann vielleicht ein Jahr später sagen kann, nee, das war Gewalt. Ist es über meinen Kopf hinweg sind Dinge passiert, die ich alle nicht wollte und ich konnte gar nicht irgendwie tun. Und das beginnt häufig mit, sie wollen doch ihr Kind nicht gefährden oder mit, wir machen das aber immer so. Ja, wenn sie hier in die Klinik gehen, dann ist es aber so und wir schreiben hier aber ein Aufnahme-CTG oder wir machen aber XYZ.
Sag mal, wie ist es denn jetzt eigentlich unter Corona? Wir sind ja wirklich immer noch in der Hochzeit der Corona-Pandemie und da gibt es ja auch bei Schwangeren ganz viele Unsicherheiten. Erklär doch mal bitte, wie da jetzt gerade der Stand ist.
Oh, das ist wirklich ganz schwierig. Es ändert sich ja auch ständig die Auflagen, die die Frauen dann bekommen. Die größte Angst der Schwangeren ist ja häufig, darf ich den Partner, Partnerin, Doula mitbringen? Das schränken die Kliniken ein. Also auch die sagen, natürlich dürfen sie ihren Partner mitbringen. Da heißt es meistens ab aktiver Geburt. Ab aktiver Geburt heißt Muttermund so und so viel Zentimeter geöffnet und regelmäßige Wehen auf dem CTG. Also ich finde es ganz problematisch, weil das letztlich den Informed Consent nivelliert. Also die Frau ist gezwungen, einer vaginalen Untersuchung zuzustimmen, damit ihr Partner sie begleiten darf. Das ist kein Consent. Ja, wir wissen, dass alles, was unter der Geburt passiert, letztlich stören kann. Wenn eine Frau sich gestört wird, fühlt durch eine vaginale Untersuchung, wird gegebenenfalls verzögert sich die Geburt. Dann gibt es aber eine neue Untersuchung, weil sind ja immer noch nicht 6 Zentimeter oder was auch immer diese Klinik sich gerade.
Ach so, also es wird ja eigentlich geguckt immer, wie häufig, wie weit eröffnet ist, damit man eben weiß, wie weit ist jetzt die Geburt. Aber es wird dann sozusagen noch mal häufiger geguckt oder wie ist das?
Naja, du sagst, es wird geguckt. Also rein, also es ist Fakt, es ist die Realität. Aber eigentlich könnte eine Frau sagen, ich will das nicht. Also es ist, gibt auch Gründe, wo es oder Situationen, wo das Sinn macht, das zu tun. Also zum Beispiel müssen nicht 5 Leute gucken. Es gibt ja die Hebammenschülerin, die noch gucken muss. Vielleicht der Arzt muss noch mal gucken. Also wie auch immer. Und es stört. So, gibt keinen Grund. Also sicher, wenn es einen medizinischen Grund gibt, wenn die Frau das gerne möchte, bitte. Aber es ist nicht so, dass man per se die Öffnung des Muttermundes untersuchen muss.
Okay, so. Also dann ist jetzt die Frage, kann der Partner, die Partnerin mit reinkommen oder nicht? Und gut, da haben wir jetzt auch äußere Zwänge, ne, warum Kliniken dafür oder dagegen entscheiden können. Und dann war ja auch noch lange die Frage, aber ich glaube, es hat sich jetzt gerade wieder erledigt, dass die Frauen mit Maske gebären müssen.
Ich glaube, da gab es mittlerweile genügend Protest auch seitens der Fachverbände zu sagen, unter der aktiven Geburt nicht, aber nichtsdestotrotz auf dem Flur, während der Untersuchung ist es häufig noch notwendig. Ist es dann also auch von diejenigen, die das dann kritisiert haben, die sind dann häufig auf die Seite mit, auf die gleiche Stelle mit Corona-Leugnern gestellt worden. Deshalb durfte man öffentlich auch gar nicht sagen, dass das irgendwie schwierig ist und so. Das ist kompliziert. Also es ist unklar, wie es gerade ist. Also sicher müssen sich Gebärende auf Einschränkungen einstellen. Ich würde jeder Gebärenden und jedem Paar raten, ganz genau nachzufragen, wie die Klinik, wo sie hinwollen, damit umgehen. Wie ist es zum Beispiel auch mit einem Kaiserschnitt? Wie ist es mit einem geplanten Kaiserschnitt? Wie ist es mit Besuchen auf der Wochenbettstation?
Ja, mit Corona ist es ja gerade wirklich eine komplizierte Situation, weil sich auch die Auflagen ständig ändern. Genau, es ist jetzt noch anders als im Frühjahr, ne? Und jetzt hat sich manches auch wieder ein bisschen gelockert, man hat einiges zurückgenommen. Ja. Aber wie ist es denn jetzt genau, wenn ich da in die Klinik gehe? Worauf muss ich achten?
Das müssen die Frauen, glaube ich, ganz konkret mit der Klinik klären, wo sie hinwollen. Also die unterscheiden sich auch nochmal von, also jede Klinik hat irgendwie ein bisschen noch ein eigenes Management. Ich würde den Paaren raten, guckt, was für euch wichtig ist, was ihr braucht. Klärt, wie und wann der Partner, die Partnerin dabei sein darf, kann. Wie stellt eure Klinik, also häufig heißt das ja aktive Geburt, wie stellt eure Klinik aktive Geburt fest? Wie ist es, falls das Kind auf die Kinderstation muss? Wie ist es dann mit Besuch? Wie ist Besuch auf der Wochenbettstation? Klärt das ganz genau. Und dann würde ich auch allen Paaren raten, vermeidet, wenn es geht, unter Quarantäne gestellt zu sein, wenn die Geburt losgeht. Das ist auch schwierig, weil manche Kliniken dann einfach noch andere Auflagen haben. Und das Zentrale, das habe ich ja schon gesagt, okay, mit dem Informed Consent. Also das wäre wichtig, dass das tatsächlich drin bleibt, dass du das nicht rausschneidest, weil das zentral ist. Ein grundlegendes Problem ist sicher auch, dass eben es weniger Zeugen gibt, was natürlich das Risiko für Gewalt erhöht. Und wenn Partner auch erst bei aktiver Geburt, Muttermund so und so 4 Zentimeter geöffnet dabei sein kann, erhöht es natürlich auch das Risiko, dass Frauen Interventionen zustimmen, früher einfach nur, damit die Geburt vorangeht. Ja, also wenn eine Frau alleine ist, relativ lange und keine Unterstützung hat und also wenig Personal alleine ist, eben der Mann nicht dabei sein darf oder Geburtspartner, Geburtspartnerin nicht dabei sein darf, dann ist sie natürlich gewillt, einem zuzustimmen, was diese Situation beendet. Und das begünstigt Interventionskaskaden, muss man klar so sagen. Ich finde wichtig, dass die Frauen das wissen, weil dann können sie sich vorher in der Situation überlegen, wie sie damit umgehen. Ja, vielleicht auch sagen, dann doch erst unter Umständen später in die Klinik zu fahren. Es gibt mittlerweile einige Hebammen, die anbieten, die kommen zur Geburtsbegleitung erst nochmal nach Hause und gucken erstmal, wie weit ist es schon, gerade wenn eine Frau vielleicht auch eine Beleghebamme hat, dann ja zu Hause erstmal gucken, wann ist der richtige Zeitpunkt, in die Klinik zu fahren. Es gibt aber auch andere Hebammen, die mittlerweile sagen, die zum Beispiel Schwangerschaftsbetreuung oder Wochenbetreuung machen, die sagen, ich komme erstmal und wir überlegen, wann fahrt ihr in die Klinik, was ist ein guter Zeitpunkt. Das würde ich allen Frauen, die Hebamme haben, raten, mit der Hebamme zu besprechen, ob sie sowas machen würde. Ne, dass eben nicht.
Ja, man muss da nicht unbedingt länger sein als nötig.
Also dass eben, häufig gehen ja Frauen in die Klinik, weil Klinik ist halt Sicherheit. Also vielleicht auch schon zu früh rückblickend sagen viele, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich irgendwie zu Hause geblieben. Bei Frauen sagen, wenn ich gewusst hätte, dass ich da auch alleine bin. Was ja so ist, wenn es gibt eine Studie vom Hebammenverband, Hebammen betreuen zum Teil irgendwie 4 Gebärende gleichzeitig. Das heißt aber für eine Frau, dass sie faktisch von einer Stunde 50 Minuten ohne Hebamme ist. Ne? Wenn man guckt, und das wissen Frauen nicht. Und das ist mir zum Beispiel ein Anliegen zu sagen, informiert euch, wie das in der Klinik ist. Weil wenn ich in die Klinik gehe und erwarte, es ist die ganze Zeit jemand bei mir und es ist nicht so. Und dann ist die Hebamme, die kommt vielleicht auch noch gestresst. Dann ist es unter Umständen etwas, was ich dann als gewaltsam schon erlebe, weil ich nämlich nicht wahrgenommen werde in dem, wie es mir geht, in dem, was ich brauche. Wenn ich aber weiß, ich gehe in die Klinik und bin dort, also die Hebamme ist eben nur 10 Minuten in der Stunde für mich da, dann ist es eine Realität, auf die ich eingestellt bin. Und dann ist es vielleicht nicht schön, aber es ist nicht etwas, wo ich mich verletzt fühle.
Genau. Normalerweise hätte man ja auch dann jemanden an der Seite, der einen unterstützt, wenn da jetzt gerade kein medizinisches Personal da ist. Mhm. Und insofern ist es ja vielleicht wirklich besser, dann zu Hause zu sein, weil dann hat man wenigstens eine Unterstützung.
Eben, aber auch unabhängig von Corona ist das, glaube ich, so ein Punkt, wo auch die Partner dann überfordert sind. Also die gehen ja auch, also die Partnerin hat Schmerzen, sie sind beide aufgeregt, die wissen nicht, was ist, der Partner hat Angst um das Kind, also der werdende Vater ja genauso, geht in die Klinik und erwartet, dass dort etwas, dass ihnen geholfen wird. Und sie kommen dahin und es ist erstmal niemand da. Also ist für die Partner ja häufig auch ein Problem, unabhängig von Corona. Und ich glaube, man müsste Paare auf diese Situation viel mehr vorbereiten. Weil wenn, das kann man natürlich auch vorher als Paar schon überlegen, was brauche ich denn dann? Also wie kann ich meine Partnerin unterstützen? Was ist ihr wichtig? Wie können wir damit umgehen? Und so weiter. Ja? Also dann ist eben der Partner auch nicht in so einer hilflosen Situation und in so einem Druck, was dann die ganze Situation auch wieder auflädt.
Und dann nochmal hier zur Wochenbettstation. Da ist es ja auch mit dem Besuch sehr eingeschränkt und übernachten darf man da ja sowieso gerade schon nicht. Von daher ist ja auch die ambulante Geburt auf jeden Fall ein Thema, was man sich überlegen sollte. Ne?
Genau. Fürs Wochenbett bräuchten sie natürlich eigentlich, damit man ambulant gehen kann, eben auch Strukturen wie aufsuchende Wochenbettbetreuung, Hebammen, die da sind, auch das ist ja immer schwieriger. Das ist, wisst ihr ja auch, ne? Dass das ein Problem ist für die Frauen.
Ja, aber genau, weil wir das wissen, haben wir ja auch die Hebammenvermittlung Amelie ins Leben gerufen. Dieses Jahr.
Ja, da bin ich auch sehr dankbar, weil bei euch die Frauen ja suchen dürfen und nicht nur die Hebammen. Das finde ich einen großen Gewinn.
Kommen wir noch mal zurück von Corona. Und dem Hebammenmangel. Wie kann man sich denn eigentlich vor Gewalterfahrungen unter der Geburt schützen?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wenn man das Thema spricht, viele Schwangere dann einfach ja auch Angst kriegen. Also einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Gewalt kann einem überall passieren und so eben auch unter der Geburt. Ich glaube trotzdem, dass es Dinge gibt, die einen schützen können. Ganz zentral ist für mich der Punkt, kenne deine Rechte. Also ich würde den Frauen immer sagen oder den Paaren sagen, aber den Frauen insbesondere, wisst, was eure Rechte sind und fordert die ein. Das ist unter der aktiven Geburt vielleicht manchmal schwierig. Nichtsdestotrotz, allein das Wissen darum, was die Rechte sind, verändert die Sicht. Ja? In meinem Bekanntenkreis gab es vor kurzem eine Geburt, die ist mir in dem Zusammenhang sehr präsent, weil nämlich die Mutter mir erzählt hat, dass sie versucht wurde hinzuhalten. Die wollte eine PDA und sie hat gemerkt, die Hebamme hält mich hin. Und dieses, jenes, sonstiges war ein so ein Punkt, wo sie gesagt hat, wir haben jetzt ihr Schema, aber nicht meins. Und dann hat sie gesagt, da ist ihr so ein bisschen der Geburtsfaden gerissen, hat sie gesagt, ich kenne meine Rechte, ich will diese verdammte Spritze jetzt. Und das Verrückte daran ist, dass sich ab dem Moment die ganze Kommunikation verändert hat. Also A war sofort der Anästhesist, sie hat die PDA bekommen, aber B hat ab dem Moment an auch sich, oder von dem Moment an sich jeder auch vorgestellt, der in dieses Zimmer kam, genau erklärt, was er gemacht hat, gefragt, ob er oder sie das oder dieses tun kann und erklärt, warum er oder sie das tun möchte. Das war letztlich eine interventionsreiche Geburt, aber aber eine, wo die Frau mitgenommen wurde. Die ist rausgegangen und hat gesagt, boah, das war so toll. So, und es war wirklich interventionsreich. Wenn man das jetzt von außen betrachten würde, würde man jetzt nicht sagen, es ist nicht unbedingt die Traumgeburt. Aber es war für diese Frau eine sehr gute und positive Erfahrung, weil einfach sie entscheiden konnte.
Sie mitsprechen konnte.
Ja? Und es ist nicht über ihren Kopf.
Genau, entscheiden.
Und also sie hat gesagt, bis zu dem Punkt, dass ich mir gesagt habe, warum machen die das denn jetzt hier alles? Also es war dann fast schon ein bisschen zu viel, dass sich immer ordentlich vorgestellt wurde und so. Aber da wird auch so klar, wie das sonst anders läuft. Ne? Also wie oft haben Frauen einfach eine Hand zwischen ihren Beinen und wissen nicht mal von wem, um das jetzt mal drastisch zu sagen.
Mhm. Das klingt ziemlich drastisch. Also nach dem Motto, wie heißt die Person?
Also ich wähle dieses drastische Bild, um klarzumachen, nee, das darf einfach nicht passieren. Und also die Frauen würde ich ganz klar sagen.
Nee, das, ich finde es super wichtig, dass die Anwesenden sich vorstellen.
Und fordert das ein, sage ich immer den Frauen. Ihr dürft einfordern. Es darf nichts passieren, von dem ihr nicht wisst, warum das jetzt passiert. Ne? Also manchmal ist es einfach hilfreich zu sagen, ne, ich kenne Patientenrechte, kann man ja irgendwie auch mal freundlich so nebenan fallen lassen, muss man ja nicht so, nicht dann, wenn es schon eskaliert ist oder so, sondern aber ganz klar, ne, ich habe mir im Vorfeld Gedanken gemacht und ich möchte bitte informiert werden. Ne? Ich weiß, was Informed Consent ist, also dass nicht einfach irgendjemand, also und das heißt eben nicht zu sagen, ich mache jetzt XY, sondern das heißt, ich möchte XY machen, weil sind Sie damit einverstanden?
Also das ist das der eine Tipp, kenne deine Rechte und ansonsten ist es ja auch wirklich gut, sich richtig gut auf die Geburt vorzubereiten und wissen, was tut mir letztendlich auch gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Rücken gelegt werden sollte, wird es die Geburt nicht unbedingt beschleunigen, ja, und einfach zu wissen, was tut mir gut, welche Positionen sind hier auch gut und hilfreich.
Ja, und was kann ich machen, wenn jemand mich auf den Rücken legen will? Es ist ja häufig so, dass Frauen das gar nicht wollen, aber dann kommen sie dahin und sagen, das CTG schreiben wir aber immer so. Und da müssen sie sich jetzt mal hinlegen. Und dann kann man vorher ja auch mal stoisch einüben, was mache ich denn dann, wenn mir das jemand sagt? Oder kann dann mein Partner sagen, nö, oder kann man mal, also man kann nach einem mobilen Gerät fragen, man kann sich überhaupt überlegen, wie viel CTGs möchte man, dass die geschrieben werden. Ne, was kann man, also Frauen dürfen auch alles ablehnen.
Ja, das ist ja wieder die Sache der Rechte. Aber ich meine eben tatsächlich auch die Vorbereitung, ne, zu wissen, welche Geburtspositionen sind gut.
Ja, unbedingt. Ne? Also da ist sicher auch, ne, wenn Frauen ihren Körper gut kennen und den schwangeren Körper und Yoga gemacht haben, das ist, das weißt du ja selber am besten, ist das super. Frauen müssen trotzdem wissen, dass die Klinik das vielleicht nicht so toll findet. Und was machen sie dann? Ne? Das eine ist auch, also das ist häufig auch so eine Kluft zwischen, was mache ich im Geburtsvorbereitungskurs, was wird mir auf dem Infoabend versprochen und wie ist dann die Realität? Also auch da würde ich sagen, ganz genau bei einem Infoabend nachfragen. Ne? Wenn mir eine Wanngeburt wichtig ist, ich gucke, ist da eine, dann frage ich als nächstes aber bitte auch, und wie viele Frauen kriegen denn tatsächlich in der Wanne ihr Kind? Oder wie viele
Wobei Gebären das nicht unbedingt nur mit der Klinik zusammenhängt. Ne?
Nee, aber Frauen können ein Gespür dafür kriegen. Ist die Klinik, ne? Also ist es eine Werbeveranstaltung für hier ist alles so toll? Oder wird wirklich versucht, wenn eine Frau ins Wasser möchte, ihr das zu ermöglichen? Was ist, wenn die Wanne besetzt ist?
Ja, genau. Also du hast jetzt ja auch schon ein paar Tipps gegeben, was dann letztendlich getan werden kann, wenn diese Formen der Gewalt aufkommen. Und was kann ich denn letztendlich tun, wenn ich das erlebt habe? Wie kann ich denn das seelisch oder ja, psychologisch letztendlich bewältigen?
Na, zum einen, wenn ich merke, dass mich die Geburt beschäftigt oder dass, auch wenn es so ein diffuses Gefühl ist, irgendwas ist da nicht in Ordnung, also Gespräch suchen. Wenn ich eine Psychotherapie, also wenn ich sage, ich brauche psychotherapeutische Hilfe, dann würde ich sagen, ganz klar, niedergelassene Kassenpsychotherapeuten, die müssen alle wissen, was Gewalt mit Frauen machen kann. Ich bin Realistin genug, um zu sagen, genau, also um zu wissen, dass das nicht alle können. Also auch da gilt wieder, guckt, wo ihr die Hilfe kriegt, die gut für euch ist. Ne? Also erste Anlaufstelle wäre für mich immer mit Problemen, wo ich denke, ich kann die alleine nicht lösen, wären tatsächlich Psychotherapeuten und eben auch Psychotherapeuten im Kassensystem, weil das finanziert wird. Es gibt einige Psychotherapeuten, die haben noch eine Zusatzqualifikation in Eltern-, Säuglings-, Kleinkindpsychotherapie. Da kann man mal nachfragen. Das sind dann meistens welche, die haben diese Lebensphase anders auf dem Schirm. Auch die haben nicht zwangsläufig Gewalt unter der Geburt auf dem Schirm. Also auch da wieder die Frauen, bitte guckt, ob ihr ernst genommen werdet oder ob es nivelliert wird. Das passiert leider Gottes, ne, dass es dann Frauen hören, das war ja nicht so schlimm oder bist du nicht froh, dass dein Kind gesund ist. Nun weiß man, dass all das tatsächlich, das, also wenn es traumatisierend im engeren Sinne war, das verschärft und verschlimmert. Also das sollte eine Frau tunlichst sich nicht sagen lassen.
Was ist denn noch die Stufe vorher? Bevor ich psychologische Hilfe aufsuche, wie kann ich denn am Anfang, sage ich jetzt mal, alleine für mich erstmal das sortieren oder mit meinem Partner, mit der Partnerin, wie sind denn so die ersten Schritte?
Also es kommt tatsächlich darauf an, wie schlimm es ist und auf was das biografisch vielleicht auch fällt. Ob eine Frau aus der Geburt geht mit so einem diffusen Gefühl von, hier ist was ganz schief gelaufen und ich bin übergangen worden, dann ist es sicher gut, mit dem Partner darüber zu reden. Denn es gibt aber auch Frauen, die tatsächlich mit akuten posttraumatischen Belastungssymptomen aus der Geburt gehen und das gehört dann nicht mehr in Gespräch mit dem Partner, sondern das gehört möglichst schnell in professionelle Hilfe. Ne? Also wenn Frauen mit so wieder einschießenden Erinnerungen konfrontiert werden, also wenn die immer wieder sich in die Geburtssituation zurückgesetzt fühlen, wenn sie nicht schlafen können, also man kann ja sowieso schon mit Baby nicht gut schlafen, aber wenn dann noch hinzukommt, es ist also es gibt eine posttraumatische Belastungsstörung im engeren Sinne und damit kann man nicht zuwarten. Also die möglichst schnell. Deshalb ist mir als erstes tatsächlich auch, die sind die Psychotherapeuten eingefallen. Aber sonst gilt.
Das schleppt man ja auch sonst unter Umständen viele Jahre mit sich rum. Und dann überlegt man sich vielleicht schon, ob man da noch ein weiteres Kind möchte. Ne?
Genau. Ja, das ja sowieso. Aber du hast gefragt, was kann ich mit dem Partner machen? Also über die Geburt reden. Dabei ist vielleicht auch wichtig, dass für den Partner unter Umständen ist es auch gewaltsam gewesen. Es gelingt vielen Paaren nicht, da gut gemeinsam rauszukommen, weil es eben so komplex ist. Manchmal werden ja Männer auch ungut in die Gewaltsituation noch mit einbezogen. Da halten sie mal eben das Bein ihrer Frau fest. Und dann gibt es einen Dammschnitt, der nicht angekündigt ist. Also eine Beziehung, wie sich eine Beziehung davon erholt, das ist schon, die muss dann eine sehr, sehr gute Basis haben, damit das irgendwie wieder heilen kann. Ja? Also da die Schuldgefühle beim Mann, die reale Schuld, ne? Also er war ja wirklich da, dann die Vorwürfe der Frau.
Ja, die Männer werden ja auch oder die Partner werden ja auch so als Hilfe eben mit einbezogen und wissen dann nicht, was auf sie zukommt. Also ein Beispiel ist ja, das muss man auch erstmal wissen, dieses den Kopf so festhalten, dass der Kopf eben aufs Kinn gedrückt wird, ne? Was ja gut ist, weil eigentlich ursprünglich, wenn man sich unter den Wehen sozusagen in die andere Richtung durchstreckt, weil das Kind dann ja nicht nach unten geht. Also es hat ja physiologisch eine Bedeutung, aber das kann ja auch so oder so gemacht werden. Ne? Und wenn man das erlebt hat durch den Partner, kann ich mir auch vorstellen, dass es schwierig sein könnte.
Natürlich, ne? Also wenn er ganz real körperlich an einem gewaltsamen Geschehen beteiligt war, ist es ganz schwierig. Ne? Und dann ist natürlich auch auf Seiten des Partners, also der ist in der Situation unter Umständen eben auch überrollt, ne? Also der macht es ja auch nicht freiwillig. Also wir reden jetzt nicht von
der, weil er ja auch nicht weiß, was er eigentlich machen soll. Da muss man sich ja drauf verlassen, ne?
Ja, eben. Und der hat ja auch Angst im Zweifelsfall um die Frau, um das Kind und so weiter. Also das ist paardynamisch schon nicht so ohne. Und wenn Paare eine gute Hebamme haben, kann man mit der auch mal reden und über die Geburt, wie es so war, die dann hoffentlich nicht die Klinikkollegin per se in Schutz nimmt, sondern wirklich zuhört, was war mit der Frau. Also da können Frauen Glück haben. Dann hat Christina Mundlos auf ihrer Homepage eine Liste mit Anlaufstellen vor Ort, unser Verein Schwere Geburt, den man auf Facebook findet, da kann man auch eine Nachricht schicken und sagen, wo kann ich mich denn hinwenden und dann kann ich unter Umständen mal mit überlegen, wie kann man die Leute weiter schleusen. Frauenberatungsstellen, ich bin auch der festen Überzeugung, dass jede Frauenberatungsstelle, die Frauen nach Gewalt berät, auch Frauen nach Gewalt in der Geburt beraten können sollte. Auch das ist sehr verschieden. Es gibt welche, die machen das super, da sind die ganz engagiert und für andere ist das ein Thema, wo sie sagen, huch, habe ich noch nie was von gehört. Also das wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. Es gibt Vereine, die sich für eine Veränderung der Geburtskultur einsetzen. Es gibt so ein Netzwerk der Elterninitiativen für Geburtskultur, darüber kann man verschiedene Vereine auch finden, die sich auch beschäftigen mit dem Thema mehr oder weniger intensiv. Da kann man sich mal durchklicken. So zum Beispiel die Facebook-Seite der Roses Revolution kann man anschreiben. Es gibt auch eine Gruppe auf Facebook von Christina Mundlos initiiert, die heißt Gewalt unter der Geburt, wo ich eine der Mitadministratorinnen dort bin. Da können sich Frauen auch untereinander austauschen und also gerade die sagen, ich weiß nicht wohin, Da finden sie relativ unkompliziert andere betroffene Frauen. Es gibt auch ein Hilfetelefon nach schwieriger Geburt.
Wie heißt das?
Das heißt Hilfetelefon schwierige Geburt. Und wie bei allen Angeboten, auch da bitte gucken, gerate ich an Leute, wo ich mich gut aufgehoben fühle oder eher nicht. Ne, das gilt für alle Angebote. Frauen sind einfach sehr in Not und die sind oft bereit, ganz viel Geld dafür zu bezahlen, nur dass es besser wird. Es gibt also viele Therapeutinnen, die eben nicht im Kassensystem sind, wo sich Frauen hinwenden können. Auch da gilt, guckt, ob ihr dort gut aufgehoben seid oder nicht. Es gibt viele, die das sehr professionell und sehr gut machen. Es gibt aber auch wie überall Leute, die vielleicht weniger gut sind. Also ich sage das deshalb, also deshalb sage ich immer auch als erstes bitte die Kassenpsychotherapeuten, weil da zumindest so eine Grundsatzqualitätssicherung da sein sollte. Was Frauen noch machen können, wenn es jetzt nicht die Beratung betrifft, sondern sagen, ich will aber, dass sich was ändert oder ich will mich irgendwo beschweren. Es gibt an den Kliniken Anlaufstellen, es gibt viele Kliniken haben Patientenfürsprecher, da kann man sich hinwenden. Es gibt auch Anlaufstellen im System, wo sich Frauen beschweren können oder ihre Anliegen weitertragen können. Das können Patientenfürsprecher an den Kliniken sein. Es gibt Patientenbeauftragte in einigen Bundesländern, in Berlin, Regionen gibt es die oder auf jeden Fall auf Bundesebene. Wendet euch an die, an den Hebammenverband, Ärztekammer, was auch immer, je nachdem, was, wer der Täter, die Täterin war. Und wenn ihr politisch aktiv werden wollt, tretet irgendwie euren Politikern, die für euch euren Wahlkreis im Bundestag sitzen oder auf Regionalebene in den Parlamenten sind, auf die Füße und sagt, das ist ein Thema, da muss was passieren.
Also, dass man gesellschaftlich was in Bewegung setzt dafür.
Genau.
Okay, und wie kann man denn jetzt eigentlich an diesem Roses Revolution Day teilnehmen?
Am besten auf die Facebook-Seite der Roses Revolution Deutschland gehen, da steht alles. Und ja, das, also wenn ihr das nochmal nachlesen wollt und sonst aber einfach Rose kaufen, zur Klinik gehen, zum Kreißsaal gehen, zum Geburtshaus gehen, hoffentlich nicht zur eigenen Wohnungstür gehen, das gibt's auch leider. Wenn ihr wollt, Geschichte aufschreiben und wenn das noch nicht geht, vielleicht auch einfach nur die Rose, man kann Rosen auch schicken. Es ist so ein bisschen die Frage, was die Frauen brauchen. Einige Frauen sagen, mir geht es nur in Anführungszeichen um das Zurückgeben der Verantwortung, wo dann das Ablegen von der Rose reicht, so wo es auch gar nicht darum geht. Und manche Frauen können auch noch gar nicht in Worte fassen, was passiert ist. Wenn Frauen das nicht können, also ich habe 2 Jahre lang die Roses Revolution Seite mitmoderiert und es gab immer wieder Nachrichten von Frauen, die sagen, ich bin bis zum Klinikparkplatz gekommen und dann saß ich heulend im Auto und zitternd und konnte mich nicht vor- und zurückbewegen. Das ist nicht schlimm, ja. Also das ist ganz furchtbar. Aber bitte setzt euch nicht unter Druck, das machen zu müssen. Es gibt eine richtige Zeit, das zu tun. Und das ist wahnsinnig mutig, überhaupt schon bis ins Auto zu kommen oder zu überlegen, das zu tun. Und man muss es nicht machen. Ne? Das ist sozusagen, also tut das, was euch gut tut.
Wie gehen denn die Kliniken damit um? Also kann man da einfach momentan ja wahrscheinlich eh nicht reinspazieren und eine Rose hinlegen?
Also momentan wahrscheinlich sowieso nicht. Wegen Corona ist es schwierig, da kommt man wahrscheinlich sowieso nur bis zum Parkplatz. Es gibt ganz, ganz verschiedene Umgehensweisen damit. Es gibt leider auch Kliniken, die ein Verbot aussprechen. Also es gibt andere Kliniken, die das nutzen, zu sagen, wenn das so etwas darf nicht vorkommen. Wir müssen im Team darüber sprechen. Also es ist ganz verschieden tatsächlich, wie Kliniken damit umgehen. Und es hat tatsächlich wenig mit der Rose selber zu tun. Ich finde das ganz wirklich sehr, sehr spannend, wie unterschiedlich damit umgegangen wird.
Aber manche Kliniken nutzen es eben auch, um sich zu verbessern, sozusagen.
Genau. Und manche dann sagen, ja, ich kann es gar nicht, weil ich brauche doch einen Brief dazu, sonst weiß ich gar nicht. Und da sage ich immer, nee, wenn da eine Rose ist, kann ich mich fragen. Also die Rose ist nicht eine Qualitätssicherung für euch als Klinik, sondern die Rose ist etwas, was die Frau macht für sich selber, weil sie will die Verantwortung an diejenigen zurückgeben für etwas, was ihr Leben beeinflusst hat und für etwas, was geschehen ist, wo sie nicht gut, wo sie Schaden genommen hat. Und dafür hat sie nicht die Verantwortung, sondern diejenigen, die die Täter, die Täterin waren. Und dafür steht diese Rose. Die Rose steht nicht dafür, zu sagen, wenn keine Rose hier liegt, dann passiert hier nichts. Oder wenn hier ganz viele liegen, läuft hier ganz viel schief. Es gibt Kliniken, die räumen die übrigens auch weg. Ja, also da wissen wir irgendwie, da sind 10 Rosen hingekommen und jede Frau, die da hinkommt, da war nie, lag nicht eine einzige mehr. Mhm. Es gibt andere, die lassen die stehen. So.
Mhm. Ja. Gut. Sag mal, wo findet man dich denn eigentlich, wenn man jetzt noch Fragen dazu hat?
Also mich findet man auch über Facebook. Unser Verein Schwere Geburt hat eine Facebook-Seite. Darüber kann man mich erreichen, mir eine Nachricht schicken. Oder sonst kann man mir auch erreicht man mich auch per E-Mail über schweregeburt@posteo.de.
Mhm. Ja, super, vielen Dank. Das ist wirklich ein ernstes Thema, aber es ist ganz wichtig, dass wir darüber sprechen, damit sich jeder auch seine eigenen Gedanken darüber machen kann. Und ich hoffe, wir haben jetzt hier niemanden verschreckt. Also ganz herzlichen Dank und vor allem gute Besserung an deine Tochter und
ja,
bleib
Dank.
Gesund.
Danke, ja. Du auch. Vielen Dank für eure Zeit und Interesse am Thema. Tschüss.
Mach's gut. Ciao. Das war eine neue Folge von 9 glückliche Monate, dein Schwangerschaftspodcast von Kilea. Danke fürs Zuhören. Damit du keine Folge verpasst, kannst du uns gerne abonnieren. Uns findest du überall dort, wo es Podcasts gibt. Natürlich freuen wir uns auch über eine positive Bewertung oder eine Empfehlung von dir. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es eine neue Folge mit vielen spannenden Themen rund um die Schwangerschaft und Geburt mit ausgewählten Experten. Weitere Tipps, tolle Workouts für die Schwangerschaft und einen digitalen Geburtsvorbereitungskurs findest du in der Kilea-App. Lade sie dir einfach kostenlos im App Store oder Play Store runter. Weitere Infos unter www.kilea.de. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst.